In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Bildung, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest.
Ihr hört die Ausgabe vom 25. Oktober 2018, produziert von Radio Dreieckland. Zunächst gibt es in dieser Sendung zwei Nachrichten zu Mikroplastik in den Gewässern Baden-Württembergs und zur weitergehenden Repression gegen Indie Media links unten und die KTS Freiburg. Und anschließend befassen wir uns mit AKWs, nämlich Fessenheim, das schließt irgendwann mal, und dem uralten und rissigen AKW Neckarwestheim. Und dann hört ihr noch zwei Redebeiträge vom Jahrestag der Deportation der Freiburger Jüdinnen und Juden nach Gürs. Mikroplastik in fast allen großen Gewässern von Baden-Württemberg. Einführung von Pfand für Coffee-to-go-Becher, Verbrennen und damit Ersatz von fossilem Brennstoff, wenn verschmutztes Plastik nicht sinnvoll recycelt werden kann. Nur einige der Ideen, ein Problem in den Griff zu bekommen. Angesichts der wachsenden Mengen von Einwegverpackungen fordert die Landesregierung vom Bund wirksame Maßnahmen zur Plastikvermeidung. Bei Sammelaktionen entlang von Flüssen werden große Mengen von Plastikflaschen, Essensverpackungen, Autoreifen und anderen Kunststoffmülls gefunden. Dieser Kunststoff kann durch Verwitterung und Abrieb sich in sekundäre Mikrokunststoffpartikel wandeln. Schon jetzt finden sich in so gut wie allen großen Flüssen und Seen im Land kleinste Plastikteilchen. Kein Ende der Repression gegen die KTS Freiburg. Wir dokumentieren Auszüge aus dem Kommuniqué vom 23.10.2018 der KTS. 14 Monate ist es nun her, dass das Bundesinnenministerium das linksradikale Nachrichtenportal in die Media links unten verboten hat. Das BMI beauftragte das Regierungspräsidium Freiburg mit der Durchführung des Verbots, das wiederum das Landeskriminalamt Baden-Württemberg um Amtshilfe bat. Am 25. August 2017 durchsuchte das LKA in Freiburg 4 Wohnungen, 2 Fahrzeuge und das autonome Zentrum KTS. Alle Speichermedien, Computer, Telefone, viele schriftliche Aufzeichnungen und Geldbestände, die sich im Haus befanden, wurden beschlagnahmt. Alleine der Schaden in der KTS beläuft sich auf rund 40.000 Euro. Insgesamt war er doppelt so hoch. Die KTS leidet bis heute nicht nur finanziell unter den Razzien und Beschlagnahmungen. Beispielsweise fehlen im offenen Internetcafé, das von vielen unterschiedlichen BesucherInnen genutzt worden ist, bis heute sämtliche Computer. In der Verbotsverfügung wurde die Verwendung des Logos und Namens der Internetseite unter Strafe gestellt, was bereits nach wenigen Monaten in Bayern zu einer Verurteilung in Höhe von 900 Euro wegen Verwendung der verbotenen Kennzeichen auf Facebook führte. Nach dem Verbot und den Razzien fanden im Oktober 2017 und während der anarchistischen Buchmesse im April 2018 Veranstaltungen zum Thema in der KTS statt. Begründet wurde die Durchsuchung der KTS mit einem abenteuerlichen Konstrukt. Die unabhängige Medienplattform sei von einem Verein links unten in die Media betrieben worden, der im Haus seinen Vereinssitz gehabt habe. Dabei wurde ein vermeintliches Mitglied des konstruierten links unten Vereins zum Vorstand der KTS deklariert, obwohl es reale Vorstände des KTS-Trägervereins gibt, die bis heute nicht von den Behörden informiert wurden. Begründet wurde die unterstellte Vorstandstätigkeit mit Erkenntnissen des Landesamtes für Verfassungsschutz. Der Betroffene habe einen Router bei einem Telekommunikationsanbieter für die KTS bestellt und verfüge über einen Schlüssel für die Eingangstür. Diese absurde Begründung wurde erst kürzlich wieder bemüht, als das Regierungspräsidium Freiburg mitteilte, dass die beschlagnahmte Technik, sämtliche beschlagnahmten Gegenstände und Unterlagen und das Geld, das der KTS gestohlen wurde, weiterhin beschlagnahmt bleiben sollen. Alles sei, Zitat, weiterhin als Vereinsvermögen von links unten zu klassifizieren. Haarsträubend ist zudem der Umstand, dass die beschlagnahmten Unterlagen vom LKA an das Bundesamt für Verfassungsschutz weitergereicht wurden und durch den Geheimdienst ausgewertet werden. Eigentlich ein klarer Verstoß gegen das Trennungsgebot zwischen Polizei und Geheimdiensten. Auch aktuell bemüht sich der Geheimdienst um Informationen. Erst im September 2018 versuchten die Schlapphüte, einen Freiburger Linken als Spitzel anzuwerben, was natürlich abgelehnt und veröffentlicht wurde. In den letzten Jahren waren wiederholt Anwerbeversuche des Verfassungsschutzes im Umfeld der KTS bekannt und veröffentlicht worden. 2007, 2008, 2009, 2011 und 2012. Soweit ein Auszug aus dem Kommuniqué der KTS Freiburg vom 23. Oktober. Zum 8. Mal versprochen. Fessenheim schließt irgendwann mal. Dr. Rudolf Rechsteiner, Vizepräsident des Trinationalen Atomschutzverbandes, kurz TRAS, gibt sich verhalten optimistisch, was die Abschaltung von Fessenheim betrifft. Die EDF möchte auf Nachrüstungen verzichten, da so die EDF Fessenheim bald vom Netz geht. Schön, also bis Schluss ist die Sicherheitsstandards mal kurz oder etwas länger aussitzen.
Ja, die Entwicklung ist wirklich diesmal sehr interessant, weil die EDF sagt, sie wolle die vierte 10-Jahres-Revision nicht durchführen. Und das heißt, dass das Werk, wenn die vierte Jahresrevision nicht durchgeführt wird, dann muss es abgeschaltet werden. Ohne diese Revision darf es nicht über 2021 hinaus weiter betrieben werden. Insofern ist das wichtig, weil wir ja nicht davon ausgehen können, ob die Anlage in Flamanville tatsächlich in Betrieb geht. Ein EPR, der läuft, gibt es immer noch nicht im regulären Betrieb. Die haben ja große Probleme in Flamanville. Und auch die Regierung hat ja nun gesagt, sie wolle diese Verknüpfung aufheben und Fessenheim auch dann schließen, wenn Flamanville nicht in Betrieb geht. Das ist für den Standort hier sehr, sehr wichtig, weil die Sache ist sonst gar nicht geregelt, was dann passiert. Also das heißt, jetzt hat auch EDF eigentlich gesagt, okay, Fessenheim soll nicht ewig betrieben werden, aber man muss wahnsinnig aufpassen, weil das ist immer noch kein Schließungsgesuch. Also man kann dann das alles noch einmal rückgängig machen. Es ist in dem Sinne noch nicht verbindlich. Und was die EDF jetzt will, ist, sie will bei der Aufsichtsbehörde erwirken, dass die Nachrüstungen, die seit Fukushima anhängig sind, nicht mehr durchgeführt werden müssen. Sie will einfach Geld sparen und sagt dann, weil wir ja sowieso nicht weitermachen, braucht es diese Nachrüstung jetzt auch nicht mehr.
Auf gut Deutsch gesagt, Autofahren ohne TÜV und die Bremse nicht erneuern.
Genau, und zwar mit der Begründung, dass man nur noch 3 Jahre lang unterwegs ist. So. Und dann das Auto verschrottet. Und das aber auch noch nicht unterschriftlich bestätigt. Also wie gesagt, für den definitiven Schließung braucht es das Schließungsgesuch von der EDF oder es braucht einen Notbeschluss des Umweltministers. Der kann das auch schließen. Aus Sicherheitsgründen kann der Umweltminister da zuständig einfach sagen, Fessenheim muss jetzt geschlossen werden und wir gelangen nun von TRAS mit einem neuen Verfahren an diesen Umweltminister und sagen, wir wollen die sofortige Schließung, weil die Notkühlung gar nicht vorhanden ist in ausreichendem Maße.
Was hat denn der Vorstand beschlossen?
Ja, wir haben im September eben diese ständigen Verzögerungen analysiert und sind zum Schluss gekommen, dass wir 3 neue Verfahren gegen Fessenheim eröffnen. Erstens ein Strafverfahren, weil es um Gefährdung des Lebens geht, wenn hier eine Anlage betrieben wird, die nicht über die Notkühlung, über die erforderliche verfügt. Also das ist ein neues Gericht, das bisher noch nie im Spiel war. Dann wollen wir auch ein Verwaltungsverfahren neu eröffnen, indem wir eben sagen, dass eigentlich die 40 Jahre für die vierte 10-Jahres-Visite schon verstrichen sind und eigentlich das Werk längst geschlossen werden müsste. Und jetzt das Werk weiter betrieben wird über diese Frist hinaus und das ist unzulässig, weil eben die vierte Visite, die ist vorgeschrieben und die EDF interpretiert das ganz nach eigenem Gusto und zählt einfach nur die Tage, in denen die Anlage in Betrieb war. Und deshalb kommt man bei einer Inbetriebnahme von 1977 zur 40-jährigen Revision im Jahr 2021. Und das geht eigentlich so nicht auf. Das heißt, die vierte 10-Jahres-Revision wäre längst fällig. Und der Betrieb ist aus diesem Grund ebenfalls illegal. Und dann wollen wir noch ein drittes Verfahren machen. Das ist die Überprüfung des Dampfgenerators. Da wollen wir an die EU-Kommission gelangen, die hier einen Rechtsbruch feststellen soll. Das kann man dann an den Europäischen Gerichtshof ziehen.
Fazit der ganzen Geschichte, wenn ich es mal ziehen darf oder versuchen darf, offen ist eigentlich nur, was Sie angekündigt haben, 2020 bzw. 2022 abzustellen, kann allerdings alles nochmal rückgängig gemacht werden. Dazu bräuchten Sie diese vierte Revision, die Sie nicht haben, aber das kann auch noch nachgeholt werden und man muss wieder vor die Gerichte.
Ja, also wie soll ich sagen, die Absicht von EDF, diese vierte Revision nicht durchführen zu wollen, das ist neu, das hatten wir so noch nicht schriftlich. Und da kann man von einer gewissen Konvergenz sprechen. Das heißt, sogar die EDF tut im Moment so, als ob sie die Anlage schließen will und will Geld sparen und geht da zu den Aufsichtsbehörden. Das ist keine schlechte Entwicklung. Schlecht daran ist einfach, dass sie so lange warten mit der Schließung und noch immer kein Schließungsgesuch gestellt haben. Aber es geht in die richtige Richtung. Das heißt, Fessenheim wird in den nächsten Jahren geschlossen. Leider kann ich immer noch kein definitives Datum nennen.
Wenn Atomkraftwerke ins Alter kommen, lässt es nach mit der Sicherheit. Das AKW Neckarwest 2 hat inzwischen viele Schwachstellen. Die Risse im AKW Neckarwestheim sind gefährlicher als bisher bekannt. Schon mehr als 100 beschädigte Dampferzeugheizrohre mit Rohrwänden, die stellenweise nur noch 0,1 mm dick sind. Matthias Weiland von der Anti-Atom-Organisation Ausgestrahlt im Gespräch mit RDL.
AKW Neckarwestheim 2 läuft noch und ist eines von zahlreichen noch laufenden AKW in Deutschland. Es wird ja immer so getan, als hätten wir schon den Atomausstieg, aber de facto laufen auch bei uns im Ländle, sage ich mal, nicht nur Neckarwestheim 2, sondern auch in Flipsburg noch ein Atomkraftwerk und damit ist eben der Ausstieg noch nicht vollzogen, sondern die Atomgefahr tagtäglich auch noch bei uns gegeben.
Was ist bei Neckarwestheim 2 jetzt hier entsprechend los? Ihr habt mal wieder Alarm geschlagen und Alarm geschlagen heißt in dem Falle, dass es mehr Risse gibt, beziehungsweise dass Neckarwestheim 2 gefährlicher ist als bisher bekannt. Was ist rausgekommen? Du hast vorhin im Vorgespräch kurz erwähnt, dass es momentan in Revision ist, beziehungsweise gerade mal überarbeitet wird wieder.
Genau, also da findet derzeit die jährliche Revision statt und dabei wurde bekannt, dass es eben eine große Anzahl an Rissen in den Dampferzeugerrohren des AKW gibt. Das muss man sich vorstellen wie einen großen Wasserkocher. Das AKW hat insgesamt 4 Dampferzeuger und da wurde in 2 dieser 4 Dampferzeuger wurden 101 Rohre gefunden, in denen eben Schäden festgestellt wurden. Und unserer Auffassung nach ist das eben deutlich gefährlicher, als es auch von der EnBW, vom Betreiber des AKW, in der Pressemeldung dazu Mitte September auch dargestellt wurde.
Was bedeutet das, wenn in diesen Dampferzeuger Heizrohren entsprechende Risse drin sind? Ich nehme einfach an, dass man entsprechende Sicherheitsmargen eingeplant hat. Und wenn Neckarwestheim praktisch die zweite Auflage bald mal abgeschaltet werden sollte, kann man doch sagen, okay, bis die Grenze erreicht ist, dauert es nicht mehr so lange. Also sind wir mal einfach ruhig und lassen das Ding auslaufen.
Ja, das ist ungefähr die Argumentation auch des Betreibers und auch des der zuständigen Atomaufsicht, des Umweltministeriums in Baden-Württemberg. Die hatten nicht nur dieses Jahr, sondern auch bereits 2017 einzelne Schäden festgestellt, einzelne punktförmige Vertiefungen vor allem und hatten gehofft, dass sie diese Schäden auch beheben können, indem sie die Dampferzeuger verschließen, die Betroffenen, also dass die nicht mehr angesteuert werden. Jetzt hat sich aber, nachdem diese Maßnahmen auch getroffen wurden im letzten Jahr, hat sich eben gezeigt, Nicht nur diese Schäden, die alten Schäden sind mehr geworden, die Risse und Löcher sind tiefer und mehr geworden, sondern es ist eben jetzt gravierend eine neue Schadenskategorie dazugekommen. Das bedeutet ganz konkret, es handelt sich jetzt um die neu gefundenen Rissen, um Risse, die ringförmig einmal um diese Rohre, um diese Dampferzeugerrohre verlaufen. Und damit ist die Gefahr, dass beschädigte Rohre abreißen, eben jetzt besonders groß. Also muss man sich so vorstellen, wenn es einmal schon geschwächt ist außenrum, dann reißt es eben auch ganz besonders schnell ab. Zumal handelt es sich auch nach Aussagen der zuständigen Atomaufsicht offenbar um ganz besonders schnell voranschreitende Spannungsrisskorrosion. Und dazu haben wir auch Experten befragt und das wird besonders kritisch gesehen, weil diese Spannungsrisskorrosion eben besonders schnell und vor allem auch besonders unvorhersehbar auftritt. Also in dem Zusammenhang handelt es sich eben jetzt mit den neuen Schäden in über 100 Rohren um ein in unseren Augen besonders kritisches und gefährliches Phänomen.
Wo ist die Gefahr bei der ganzen Geschichte? Das ist ja Dampferzeugung und bei Dampferzeugung an sich ist ja keine Radioaktivität dabei, nehme ich mal einfach an, sondern da wird einfach nur die Energie gesammelt und übertragen. Wo ist da die ganze Gefahr?
Ja, also die Gefahr liegt darin, dass der Dampferzeuger sozusagen das Trennstück zwischen Primär- und Sekundärkreislauf darstellt, also auch zwischen radioaktiven und nicht radioaktiven Teil des Reaktors. Und an sich sagen Experten, ein einzelner Dampferzeuger, ein einzelnes Rohr von so einem Dampferzeuger, das kann durchaus auch mal kaputt gehen. Da gibt es eben sehr viele davon. Das ist tatsächlich, wird das noch als beherrschbar gehalten. Aber wenn es zum plötzlichen Ausfall von vielen Dampferzeugern kommt, dann sehen eben Experten auch die Gefahr, dass sich dort auch eben dann doch auch mehr passiert, bis hin eben dahingehend, dass ein GAU dann auch nicht ausgeschlossen werden kann. Also dass da dann auch tatsächlich Veränderungen stattreten, die eben, wenn es gehäuft auftritt, dann eben auch nicht mehr beherrschbar sind. Und deswegen gibt es ja auch den Grundsatz zu sagen, es muss eben tatsächlich alles getan werden, auch um schon im Vorfeld mögliche kritische Umstände auszuschließen.
Ihr habt jetzt darauf hingewiesen, dass dieses Problem existiert. Wer hat das Ganze aufgedeckt?
Wir haben an der Stelle, es gab ja die Pressemitteilung der INBW vom September, dass dort vereinzelt Schäden aufgetreten sind. Wir hatten durch einen Journalisten erfahren, dass das Ministerium, das Zuständige, an der Stelle eben diese Anzahl von Schäden auch festgestellt hat und dass sie jetzt im Kontakt mit der INBW sind, wie man denn damit umgehen soll. Das heißt, hier gab es auch den Austausch mit dem Ministerium.
Mhm. Was ist jetzt zu tun? Das heißt, Neckar-Westheim 2 ist ja noch, wird ja wohl nicht mehr so lange am Netz sein, es sei denn, da verlängert man noch ein bisschen was.
Naja, die Sache ist für uns an der Stelle ganz klar als Forderung erstmal, zunächst muss ausgeschlossen werden, dass auch im Betrieb weiterhin die Schäden weitergehen. Das heißt, solange das nicht ausgeschlossen ist, dass es zu weiteren Rissen im Reaktor kommt, darf das AKW Neckar-Westheim 2 auf jeden Fall nicht wieder ans Netz gehen. Es handelt sich dabei eben nicht lapidar, wie von der INBW festgestellt, um ein Auto, was bei der technischen Hauptuntersuchung hier mal eben kurz untersucht wird, sondern um eine Hochrisikotechnologie. Und da muss natürlich auch im Sinne der Schadensvorsorge und auch im Sinne der größtmöglichen Sicherheit sozusagen, muss hier das erstmal geklärt werden. Wie konnte es zu diesen Schäden kommen? Und solange eben nicht klar ist, dass die auch wirklich 100% ausgeschlossen werden können, darf der Reaktor nicht wieder ans Netz gehen.
Kann man da irgendwie noch was nachrüsten? Wird sich das lohnen, das Nachrüsten? Oder müsste man nicht sagen, gut, ein bisschen vorher einen Abgang machen?
Ja, an der Stelle also könnte der Betreiber natürlich den kompletten Dampferzeuger austauschen, ob das wirtschaftlich oder nicht ist. Da wage ich keine Prognose, das ist nicht mein Gebiet. Auf der anderen Seite sagen wir an der Stelle, wäre es ja eigentlich auch, und das ist für uns ein Stück weit unverständlich auch, warum INBW da bis jetzt auch stur an der Wiederinbetriebnahme festzuhalten scheint. Im Grunde handelt es sich jetzt mit diesem wieder mal neu aufgetretenen Störfall eigentlich doch um eine Gesichtswarenmöglichkeit, um sich, wenn zwar auch noch nicht komplett, weil sie ja eben wie gesagt auch noch andere AKW betreiben, aber zumindest mal mit diesem gefährlichen Reaktor ein Stück weiter von der Hochrisikotechnologie Atomkraft zu verabschieden.
Inwiefern denkst du, dass ihr mit der ganzen Aktion Erfolg haben werdet oder glaubst du, dass sie sich wieder mal durchsetzen und wieder ans Netz gehen können?
Naja, wir haben durchaus vor, den Betreiber EnBW und auch, dass die zuständige Atomaufsicht in der Stelle nicht ganz einfach davon kommen zu lassen. Wir machen einfach die Feststellung, AKW in Deutschland altern. Die werden immer störanfälliger und gleichzeitig halten viele Deutsche und in der Bevölkerung, aber auch die Atomaufsichten und die Betreiber natürlich das Problem für abgefrühstückt, sage ich mal in Anführungszeichen. Der Atomausstieg ist ja beschlossen, glauben viele, und damit eben steigt aber auch die Gefahr, weil die Technik wird alter, man kennt das auch vom Auto, Material verschleißt und altert einfach, und im Grunde ist jetzt die richtig gefährliche Zeit. Jetzt gilt es auch wirklich noch für die letzten Jahre da verschärft drauf zu schauen und eben nicht aus ökonomischem Interesse auch Nachrüstungen einzusparen, sondern jetzt muss wirklich auch Sicherheit höchste Priorität haben.
Am 22. Oktober 1940 holten Polizisten über 350 Freiburger Jüdinnen und Juden aus ihren Wohnungen ab, die an diesen und dem folgenden Tag ins Konzentrationslager Gurs in Frankreich deportiert wurden. Viele von ihnen starben bereits an den dortigen Bedingungen von Kälte, Feuchtigkeit, Hunger, Krankheiten und Verzweiflung. Viele andere wurden nach Auschwitz weiter deportiert und dort ermordet. Zum 78. Jahrestag der Deportation fand am Montagabend ein Schweigemarsch in Freiburg vom Platz der Alten Synagoge zum Mahnmal an der Blauen Brücke, dem bronzenen Mantel, statt. Bei den Ansprachen zu Beginn und am Ende am Platz der Alten Synagoge durch Cornelia Haberland-Krüger, die Vorsitzende der egalitären Chavura Gescher, und an der Vivili-Brücke durch Irina Katz, die Vorsitzende der israelitischen Gemeinde, fiel auf, dass die Vertreterinnen beider Gemeinden die Bedeutung von Gedenkorten betonten. Dies nimmt nicht Wunder vor dem Hintergrund, dass nun schon seit längerer Zeit eine Debatte über den Umgang mit den Fundamentresten der alten Synagoge an dem neu gestalteten Platz entbrannt ist. Hört im Folgenden zwei Ausschnitte aus ihren Reden, zunächst Cornelia Haberland-Krüger.
Wie das Gedicht sagt, zerstören wir die Orte, an denen wir rechthaberisch sein wollen. Wenn wir das Recht an diesem Ort für uns in Anspruch nehmen, dann nicht so, dass niemals mehr Blumen hier wachsen, nicht so, dass er zertrampelt wird und hart. Orte haben ihre eigene Bedeutung. Und die Orte, die diese Bedeutung haben, können wir uns als Nachfahren nicht aussuchen. Dies ist der authentische Ort, an dem es geschah. Eben dieser Ort und nicht irgendein anderer. Genau dieser Ort, an dem wir jetzt stehen. Hier, genau hier müssen wir stehen. Es ist der letzte Platz des Lebens, den unsere Vorfahren hatten. Es ist nicht unsere Wahl, es ist unsere Verpflichtung. Natürlich können wir auch irgendwo anders gedenken, aber der Ort bleibt unverrückbar der Ort. Genau hier wurde gebetet, genau hier wurde ein Gotteshaus zerstört. Genau hier stehen wir deswegen. Auch Orte suchen sich ihre Geschichte nicht aus. Trotzdem ist vielleicht nichts dagegen zu sagen, wenn hier Kinder spielen und gelebt wird. Vieles ist denkbar, wenn dennoch nicht vergessen wird. Wenn sich hier Menschen aus aller Herren Länder treffen und Kinder spielen, ist der Platz vielleicht auch wieder ein Ort, an dem Liebe und Zweifel gedeihen können. Zweifel und Liebe tun uns gut. Erinnern wir uns in Liebe an die Menschen, denen der Ort einst gehörte. Lassen wir andere Möglichkeiten zu. Und ein Flüstern wird hörbar, hier, an dem Ort, an dem das Haus des Gebets stand, das zerstört wurde. Vielleicht gelingt es uns sogar, dass mehr als ein Flüstern hörbar wird an dem Ort, wo das Haus stand, das zerstört wurde. Vielleicht gelingt es uns, dass aus dem Flüstern ein vielstimmiger Gesang wird, ein Gesang der Liebe und des Zweifels. Vielleicht gelingt es uns, aus diesem Ort einen Platz des Gedenkens und der Hoffnung zu machen. Dies ist der Platz, wo es geschah, dieser Platz und kein anderer. Dies ist der Platz, wo wir einander neu begegnen, in Liebe und Zweifel und Erinnerung. Dies ist aber auch der Platz, an dem wir uns immer wieder in die Vergangenheit zurückdenken, der Platz, an dem wir uns an die Gebete, den Alltag und die Namen der damaligen jüdischen Freiburgerinnen und Freiburger erinnern.
Im Folgenden die Rede von Irina Katz am Mantelmahnmal für die deportierten Jüdinnen und Juden.
In seiner berühmten Rede vom 8. Mai 1985 forderte der ehemalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker vehement das gesellschaftliche Erinnern als eine politische Verantwortung ein. Wörtlich heißt es in seiner Rede: Wer aber von der Vergangenheit die Augen verschließt, wird blind für die Gegenwart. Wer sich der Unmenschlichkeit nicht erinnern will, der wird wieder anfällig für neue Ansteckungsgefahren. Wenn wir heute hier am Gedenkort vergessene Mantel stellen und uns das leidvolle Schicksal der rund 450 Freiburger Juden ins Gedächtnis rufen, die am 22. Oktober 1940 von hier aus in einem entwürdigenden Willkürart in das südfranzösische Internierungscamp de Gurs deportiert wurden, so pflegen wir nicht nur eine respektvolle Kultur der Erinnerung, sondern wir erfüllen zugleich auch eine uns auferlegte politische Verpflichtung. Jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger ist in Freiburg, wie auch die weiteren 6 Millionen Juden, die durch die Gewaltherrschaft der selbsternannten nationalsozialistischen Herrenmenschen ihr Leben verloren, wurden Opfer einer kollektiven Blindheit für das menschenverachtende Treiben der damaligen Machthaber. Heute gibt es angesichts der besorgniserregenden Entwicklungen im gesellschaftlichen und politischen Umfeld mehr denn je die Verbrechen und Grausamkeiten der Nationalsozialisten zu vergegenwärtigen. Menschen, die als Zeitzeugen jungen Leuten in Schule und Ausbildung authentisch über das Geschehene berichten können, werden von Jahr zu Jahr immer weniger. So gewinnen die Orte, an denen Unrecht geschah, zunehmend an Bedeutung. Sie stehen gewissermaßen als stumme Zeugen für das Leid der Verfolgten, Gefolterten und Ermordeten. Diese Orte in einer angemessenen und würdigen Weise aus dem Alltag herauszuheben, muss eine Selbstverständlichkeit sein. Deshalb sind wir dankbar, dass die bronzene Plastik Vergessene Mantel auf Initiative der Stadt Freiburg im Jahr 2003 hier an der Vivillebrücke ihren Platz gefunden hat. Sie hat ihren festen Ort in unserem öffentlichen Raum und fordert Vorübergehende immer wieder zu nachdenklichen Reflexionen heraus. Ich muss dazu sagen, dass die Gedenktafel hier auf der Brücke die Sissi Walter Kriegler seligen Andenkens gestiftet hat. Wenn Menschen wie letztens der AfD-Politiker Höcke das Holocaust-Mahnmal neben dem Brandenburger Tor in Berlin als Denkmal der Schande beschimpfen, so zeigen sie unmissverständlich, in welcher ideologischen Tradition sie sich bewegen. Hier lebt nationalsozialistischen Gedankengut weiter und wirkt wie ein Nährboden für die neuerliche antisemitische Hetze. Diesen Hasstreibern müssen wir uns mit aller Entschlossenheit und Konsequenz entgegenstellen. Gedenkstätten sind Orte persönlicher wie auch kollektiver Erinnerung. Sie holen die vergangenen Tragödien aus dem Vergessen in das gegenwärtige Bewusstsein zurück.
Ihr hörtet Fokus Südwest produziert von Radio Dreieckland am 25. Oktober 2018, eine Produktion von Konrad, Moderation Johanna, und die Musik kam GEMA-frei von den Drunk Souls.